Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Gerhard Schröder.
Klar, Unternehmen müssen Gewinne machen, sonst können sie nicht überleben, sonst können sie auch nicht investieren und Arbeitsplätze schaffen. Aber sollten sie sich nicht auch für Klimaschutz, für eine intakte Umwelt und sozialen Zusammenhalt interessieren? Sich also neben dem betriebswirtschaftlichen Erfolg auch am Gemeinwohl orientieren? Charlotte von Bernsdorf über Unternehmen, die die Verantwortung für Mensch und Natur zur Richtschnur ihres Handelns machen wollen.
Das sind wunderschöne Demeter-Äpfel aus Norddeutschland, aus dem alten Land. Das ist unser Hauptanbaupartner für Äpfel. Wir versuchen, Äpfel so regional wie möglich zu beziehen.
Boris Völkel ist der älteste von 4 Brüdern. Gemeinsam mit dem Vater und einem Geschäftsführer leiten sie den Biosafthersteller Völkel, bereits in 4. Generation.
Moin, schönen Feierabend, Klaus.
1936 gründeten die Urgroßeltern auf dem Hülbeck im niedersächsischen Wendland eine kleine Mosterei. Heute ist das Unternehmen Marktführer für Bio- und Demeter-Säfte im Naturkostfachhandel und setzt sich weltweit für den Ausbau ökologischer Landwirtschaft ein.
Man kann nicht mehr alle kennen bei 350 Mitarbeitern, aber es gibt schon noch sehr viele Menschen, die hier arbeiten. Die waren auch schon da, als ich noch Kind war oder heranwachsend und hier die Apfelannahme mitbegleitet habe und so weiter, die mir beigebracht haben, Gabelstapler zu fahren.
Boris ist bei Völkel für den Einkauf zuständig. Bei seiner Arbeit schwankt er immer wieder zwischen Euphorie, dem Gefühl, wirklich etwas bewegen zu können, und Ohnmacht gegenüber festgefahrenen Strukturen.
Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die klassischen Preisbildungsmechanismen bei landwirtschaftlichen Produkten sehr schwierig sind. Wenn zum Beispiel eine gute Ernte ist, dann ist das für die Landwirte schlecht, weil sie einen ganz niedrigen Preis kriegen. Die Preise gehen dann überproportional in den Keller. Und wenn dann eine schlechte Ernte ist, dann muss er sich mit einer kleineren Menge dieses Geld wiederholen und die Preise gehen überproportional nach oben.
Der Biosektor kann sich diesen Marktmechanismen nicht entziehen, mit allen negativen Nebenwirkungen.
Dann bekommen wir weiter Höfe sterben, Arten sterben, Grundwasserprobleme, Insektenschwund, auch im ökologischen Landbau. Dann zwingen wir Landwirte weiter in die Spezialisierung und so weiter. Deswegen müssen wir wirtschaftlich erfolgreich sein, um langfristig stabile Preise zahlen zu können und stabile Rahmenbedingungen für die Landwirte schaffen zu können, damit sie wirklich nachhaltige Strukturen erbauen und nicht gezwungen werden, ökologische Monokulturen in Hochspezialisierung zu machen mit großen Maschinen.
Völkel ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das nicht die Gewinnmaximierung in den Vordergrund stellt, sondern die Lösung ökologischer und sozialer Herausforderungen. Um diese Form des sinnorientierten Wirtschaftens zu fördern, hat der Unternehmer Armin Steuernagel die Purpose-Stiftung gegründet.
Ein Purpose-Unternehmen oder auch Unternehmen mit gebundenem Vermögen heißt nichts anderes, dass das Unternehmen sozusagen sich selbst gehört. Und es gibt 2 Grundsätze, die all diese Unternehmen rechtlich verbindlich versprochen haben. Erstens, die Stimmrechte, das heißt die Kontrolle über das Unternehmen, bleibt in Händen von Menschen, die mit dem Unternehmen emotional verbunden sind.
Es gibt keine Konzernführung und keine Aktionäre, die von außen Einfluss auf Entscheidungen im Unternehmen ausüben können.
Und das Zweite ist, dass eben diese Menschen, die Eigentümer auf Zeit sind, solange sie im Unternehmen sind, dass die Treuhänder sind, das Steuerrad halten, aber nicht den Zugriff aufs Vermögen halten.
Die Gewinne des Unternehmens werden nicht an Anteilseignerinnen ausgezahlt, sondern verbleiben im Unternehmen und können investiert werden. In Deutschland gibt es heute etwa 200 Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das entspricht ungefähr 0,06%. In Dänemark sind es bereits 60%. Insgesamt liegt Deutschland bei der Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen noch erstaunlich weit zurück. Dabei gibt es längst zahlreiche Vorschläge, wie die Rahmenbedingungen verbessert werden könnten.
In Deutschland gibt es eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, seit dem Kaiserreich keine wirkliche Innovation auf der Front der Unternehmensformen, auf der Front der Rechtsformen. Und einfach ein passendes Rechtskleid, so nennt man es ja auch, eine Rechtsform zu haben, ist so essentiell als Unternehmer, dass ich sagen würde, hier kann Deutschland wirklich weitergehen.
Armin Steuernagel setzt sich deshalb gemeinsam mit anderen für die Schaffung einer neuen Rechtsform ein. Die Gesellschaft in Verantwortungseigentum bzw. Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Letztlich geht es dabei um die Frage, wie wir die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft ins 21. Jahrhundert transportieren können, sagt Steuernagel.
Na Kalle?
Hallo.
Kannst ins Radio kommen.
Wir machen gerade sauber.
Machst gerade sauber?
Ja.
Wie gemeinwohlorientiertes Wirtschaften in der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel Völkel. Das Unternehmen geht langfristige Partnerschaften mit den Landwirten ein und zahlt Preise, die nicht unbedingt der Marktlogik entsprechen.
Wenn ein Landwirt einen Ausfall hat bei einer Kultur, dann bekommt er zum Beispiel einen höheren Preis für seine anderen Produkte, um das kompensieren zu können. Dieses Jahr war das insbesondere bei Schwarze Johannisbeeren, dass es Ausfälle gab, und bei Aronia-Beeren. Und da haben wir dann 50 Cent pro Kilogramm zusätzlich bezahlt für Sanddornbeeren und haben gesagt, du kannst alles liefern, was du hast, auch über die Vertragsmenge hinaus.
Das mache auch wirtschaftlich Sinn, sagt Völkel. Denn so entstehe ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Landwirtinnen. Wenn die Preise steigen, bekommt Völkel als Gegenleistung Obst und Gemüse unter dem Marktpreis. Um ihre Gemeinwohlorientierung festzuschreiben, haben die Völkels ihr Unternehmen vor 8 Jahren in eine gemeinnützige Stiftung umgewandelt. Das bedeutet praktisch, 90% des Gewinns werden in das Unternehmen reinvestiert und 10% fließen in eine gemeinnützige Stiftung. Laut Stiftungssatzung ist das Unternehmen unverkäuflich. Eine Entlastung, wie Boris Völkel findet.
Und diese Struktur ermöglicht mir, dass ich auf dem Feld mit dem Landwirt stehe und wir untereinander etwas ausmachen, was langfristig Bestand hat. Und ich muss nicht Rücksprache halten mit einer Konzernführung, ich muss nicht einem Aktionär oder so Rechenschaft schuldig sein. Ich kann frei als Mensch dort stehen, habe das Vertrauen meiner Geschwister und unseres Vaters und des Unternehmens hinter mir und kann aus dem Lebendigen heraus dieses Konzept entwickeln.
Der Unternehmer Boris Völkel war das im Beitrag von Charlotte von Bernsdorf. Raus aus den fossilen Energien, weg von Kohle, Öl und Gas und mehr in erneuerbare Energien investieren, das sagen mittlerweile fast alle. Aber ganz so einfach ist das dann auch wieder nicht. Die Gaspipeline Nord Stream 2 wird allen politischen Verwerfungen zum Trotz weitergebaut und an der Nordseeküste soll ein riesiges Hafenterminal entstehen, um Flüssiggas importieren zu können. Ein Rückschlag für den Klimaschutz, sagen Umweltverbände. Eine Investition in die Zukunft, das sagen die Befürworter. Alexander Budde hat nachgehakt.
Und hier ist der neue Hafen, wo die großen LNG-Tanker anlegen. Auf der linken Seite ist das Terminal mit 2 großen Tanks, jeweils 240.000 Kubikmeter.
Manfred Schubert ist Geschäftsführer der Hanseatic Energy Hub und die treibende Kraft hinter den Plänen. Einen vorhandenen Seehafen wollen Schubert und seine Mitgesellschafter erweitern. In der 3D-Animation auf Schuberts Laptop lässt sich schon erahnen, wie sich der neu zu errichtende Anleger und die Tankanlagen in den bestehenden Industriepark des Chemiekonzerns Dow Chemical einfügen würden. Heruntergekühlt auf minus 162 Grad Celsius wird Erdgas flüssig. Liquefied Natural Gas, kurz LNG, kann in dieser kompakten Form über lange Strecken transportiert werden. So rentieren sich auch Importe aus weit abgelegenen Fördergebieten und entfernten Erzeugerländern wie Katar, Russland, Nigeria, Kanada und den USA. Allerdings muss LNG am Zielort unter großem Energieeinsatz wieder in die gasförmige Substanz zurückverwandelt werden.
Das flüssige Gas wird dann über Pumpen an sogenannte Verdampfer gebracht mit der Restwärme aus dem Chemiewerk. Und von den Verdampfern geht es über Kompressoren dann in das öffentliche Netz von Deutschland und wird dort an Kunden verteilt.
Projektentwickler Schubert setzt auf einen rapide wachsenden Markt. Das Hafenterminal in Stade soll 12 Milliarden Kubikmeter des fossilen Energieträgers umschlagen, was etwa 15% des aktuellen deutschen Gasbedarfs entspricht. Bis Ende des Jahres müssten Genehmigungen, Verträge mit Flüssiggaslieferanten und Finanzierung in trockenen Tüchern sein, betont Schubert.
Wir haben in der Planungsphase unsere Kapazität nochmal um 50% erhöht, weil wir von dem Kunden, die uns angesprochen haben, gesehen haben, dass der Bedarf da ist. Und da haben wir harte Interessenbekundungen, auch Preisangebote, es sind schon die Verträge verhandelt worden.
Der Magistrat begrüßt das Vorhaben. Lars Kolk, Baurat in Stade, betont allerdings, dass er dabei in größeren Zusammenhängen denkt.
Wir haben gar kein Interesse daran per se, dass wir auf Grundlage dieses Terminals möglichst lange LNG umschlagen. Unser Ziel ist es, dass über die CO2-Bepreisung so schnell wie irgend möglich CO2-freie grüne Gase konkurrenzfähig sind und dort dann auch umgeschlagen werden.
Auf lange Sicht könnte sich grüner Wasserstoff als universeller Energieträger durchsetzen. Also Wasserstoff, der mittels Elektrolyse und grünem Strom aus beispielsweise Windkraft und Photovoltaik erzeugt wird. In der Übergangszeit wird sich aber auch ein Markt für andere regenerative Flüssiggase bilden, prophezeit Projektentwickler Schubert. So könnte das Hafenterminal in Stade ohne große Umbauten auch synthetisches LNG umschlagen. Es entsteht auf Basis von grünem Wasserstoff, dem CO2 beigemischt wird. Wo in aller Welt die gigantischen Kapazitäten für Produktion, Transport und Lagerung grüner Gase in einer entfernten Zukunft entstehen sollen, ist Umweltschützern wie Jörg Schrickel allerdings schleierhaft. Er spricht für die Umweltorganisation BUND. Wir treffen Schrickel am Elbstrand. Nur ein paar Schritte sind es von hier hinüber zum Chemiewerk der Dow Chemical. Der Umweltschützer lässt den Blick schweifen. Tanks, Dampfkessel, Rohrleitungen. Davor die Freifläche, wo in 3 Jahren Bauzeit Deutschlands erstes Flüssiggasterminal entstehen soll. Die Unterelbe ist in diesem Bereich eine ebenso schmale wie stark befahrene Seeschifffahrtsstraße.
Tatsächlich ist das hier ein Standort, wo das Fahrwasser der Elbe am dichtesten am niedersächsischen Ufer verläuft, wo der Platz zwischen dem potenziellen Anleger und dem Fahrwasser nur noch 50 Meter beträgt. Die Schiffe werden über 300 Meter lang sein. Das heißt also, bei diesen Wendemanövern wird das Fahrwasser komplett blockiert durch die Tanker.
Die Deutsche Umwelthilfe spricht sich ebenfalls vehement gegen das Projekt aus, fordert einen sofortigen Planungsstopp. Der Standort berge ein hohes Störfallrisiko. Auch deshalb, weil in den benachbarten Chemieanlagen mit gefährlichen Stoffen umgegangen werde, sagt Konstantin Zerger, der Klimaexperte der Deutschen Umwelthilfe.
Zuallererst glauben wir, dass das Terminal aus Klimaschutzgründen nicht genehmigungsfähig ist. Das ist neben der Megapipeline Nord Stream 2 das größte fossile Projekt in Deutschland mit jährlich 21 Millionen Tonnen CO2. Und das ist eine Infrastruktur, die kann aus unserer Sicht nur gebaut werden, wenn wirklich sichergestellt ist, dass sie die Klimaziele nicht gefährdet.
Die Auswirkungen des Vorhabens auf das globale Klima seien bisher gar nicht geprüft worden, sagt Zerger. Wolle Europa wirklich bis 2050 klimaneutral werden, müsse es schneller aus Projekten aussteigen, die auf die Verbrennung von Erdgas, Öl oder Kohle setzen.
Es kommt noch hinzu, dass die erklärte Absicht ist, in den LNG-Terminals Fracking-Gas aus den USA zu importieren. Das ist ja auch nochmal aus den internen Schreiben und Plänen der Bundesregierung in jüngerer Zeit öffentlich geworden. Wir wissen aus neueren Messungen in den USA, dass die direkten Emissionen von Methan viel höher sind, als man das bisher gedacht hat.
Mitte Februar veröffentlichte die Umwelthilfe ein informelles Schreiben, in dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz seinem damaligen Amtskollegen in den USA anbietet, den Bau von LNG-Terminals an der norddeutschen Küste mit bis zu 1 Milliarde Euro Steuergeld zu fördern, sofern die USA im Gegenzug ihren Widerstand gegen Nord Stream 2 aufgeben. Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies.
Ich weiß davon nichts und ich sag mal, das muss uns klar sein. Wir geben nicht 1 Milliarde aus, um in eine Infrastruktur zu investieren, die ausschließlich in der Lage ist, fossile Energie zu importieren, wenn wir gleichzeitig aus der fossilen Energie aussteigen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was aber Sinn macht, ist, Infrastrukturen zu schaffen, die es uns ermöglichen, morgen gesichert Erneuerbare zu importieren.
Scholz selbst schweigt zu den Plänen. Sein SPD-Parteifreund Lies hingegen redet Tacheles. Niedersachsen stehe weiter fest hinter dem Flüssiggasprojekt, an dem neben Privatinvestoren auch die landeseigene Niedersachsen Ports GmbH beteiligt ist.
Auch bei einem konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien, Wind auf See, Wind an Land, Photovoltaik, werden wir auf den Import von Energie angewiesen sein. Also wenn die deutsche Umwelthilfe recht hätte, dann würden wir an den deutschen Häfen nie erneuerbare Energie importieren können. Und soll das die Antwort sein?
Alexander Budde über das geplante Flüssiggasterminal in Stade.